Ich habe hier eine ADN-Meldung vor mir liegen von 16.12 Uhr und darin heißt es, der Rundfunksender Jugendradio DT64 hat nach eigenen Angaben in den letzten Stunden Informationen erhalten, wonach eine Abschaltung seiner Sender außerhalb des Großraumes Berlin vorbereitet werden soll.
Diese von uns bisher als Vermutung bezeichneten Dinge der Frequenzabschaltung oder Aufsplittung, wie es im Technischen heißt, hat sich jetzt bestätigt, dass zu morgen 08 Uhr die Frequenzen unseres Senders an einen anderen Sender gehen sollen. Und ich denke, dass wir da mit unseren Leuten, unseren jungen Hörern doch wirklich einig sind, dass es mit diesem Handstreich, der einer technischen Kurzaktion gleichkommt, nicht getan ist.
Total gehört im Radio. Naja, das soll ich da einfach die Luft abdrehen wollen. Ist da, drehen sie mir auch irgendwo die Luft ab. Das ist ja nicht zu fassen, so was. Die spinnen da wohl, aber...
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es fällt mir richtig schwer. Es ist irgendwie, als wenn man einen guten Freund verliert.
Ich freue mich richtig, wenn ich euch höre, dass es das Medium Radio gibt.
Ich würde wegen meiner jeden Monat 10 Mark spenden, bloß damit ich es weiterhören kann. Keine Lust mir Rias anzuhören oder sowas. Ich wüsste nicht, was ich gerne hören soll.
Weil die ganzen Kommerzsender, das geht ja immer ganz schön verschärft auf den Kranz, finde ich. Und wenn ihr auch ein Jugendsender seid, was man ja schwerlich findet. Und dabei ist das ja auch wichtig, war von wie in Kulturlandschaft und so.
Ihr wart vor der Wende der einzige genießbare Sender und ihr seid gegenwärtig immer noch.
Ich habe jetzt den Alexander Pedemann hier zu Gast im Radio. Ja, morgen ist nämlich ein Diskussionsabend zu eben der schon erwähnten Abschaltung von DT64 am 7. September 1990. Wie hast du denn DT64 kennengelernt und was für eine Bedeutung hatte es damals für dich persönlich?
Also für mich war das die Lebensader der popkulturellen Informationen, einfach aus dem Grund heraus, dass ich 1986 mehr oder weniger zwangsweise zurück nach Torgelow musste, wo ich herkam, eine Kleinstadt im Nordosten, wo man eben nicht im Gegensatz zu Frankfurt Oder Westsender empfangen konnte und dann aus SFB die Independent-Charts hören oder ähnliche Sachen, sondern man war dann auf DDR-Rundfunk angewiesen, zumindest wenn man auf UKW in einigermaßen Qualität empfangen wollte. Und DT64 entwickelte sich dann ja gerade zu einem spannenden Sender, also 86 ausgebaut, zu einem fast Vollsender mit diesen ganzen neuen Sendungen, Paroktikum und so weiter. Also den Sendungen, wo eben auch schräge Post-Punk, New Wave, Punk, Hardcore, was weiß ich was, Klänge abgebildet wurden, unter anderem eben auch aus der DDR, was Neues war. Und das war im Grunde mein einziger Zugang, den ich dann noch zur Popkultur hatte, auch als Informationsquelle. Es gab ja keine vernünftigen popkulturellen Printmedien, die jetzt eine wirkliche Relevanz hatten. Und das wurde dann also zu meinem Herzschlaggeber. Gerade mit Sendungen wie Paroktikum, also es waren, die Sachen waren mir so wichtig, dass ich sogar Konzerte verließ in Berlin, um dann unter anderem das Einschutz der Neubauten-Spezial beim Paroktikum zu hören.
Ja, und DT64 konnte man auch im Westen empfangen. Also da, ich habe das in Kassel auch noch ganz gut empfangen können. Aber für den Osten war es natürlich auch ein ganz wichtiges Medium. Also damals im Westen, ich habe auch noch die Specs gelesen, die war wahrscheinlich im Osten da auch noch nicht so präsent halt. Und DT64 war einfach so ein Medium, was dann eine sehr wichtige Funktion auch hatte im Osten. Wie hast denn du die Abschaltung dann, die kam ja wahrscheinlich sehr überraschend, am 7. September, hast du die live mitbekommen oder warst du da gerade woanders? War ja ein Freitag, glaube ich, oder ein Samstag?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Also ich arbeite ja viel in Sachen Erinnerungskultur, Erinnerungsaufbereitung und diesbezüglich habe ich einfach eine Fehlstelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das wirklich aktiv mitbekommen hätte. Ich hatte gerade angefangen zu studieren in Greifswald, Kunstgeschichte. Ich war dann wahrscheinlich schon in Greifswald, bin mir aber auch gar nicht so sicher. Und es war ja ein Samstag. Es hätte also Paroktikum angestanden. Insofern wird mich das höchstwahrscheinlich betroffen
Paroktikum
haben, wenn ich nicht...
Paroktikum war damals scheinbar schon auf den Mittwoch um. Ich habe nämlich gerade recherchiert und ich kann mich zwar auch nicht mehr dran erinnern, aber offensichtlich laut den Playlisten lief Paroktikum 1990 schon mittwochs, aber das hat mich auch gerade sehr überrascht, aber 89 war es noch
so. So ist es. Also Erinnerung ist natürlich auch Konstruktion, Gott sei Dank gibt es ja auch Fakten, die man dann irgendwo ablesen kann. Jedenfalls habe ich das nicht mehr erinnerlich. Für mich ist diese, also DT64 war 1989, 90, eine extrem wichtige Quelle, gerade im Rahmen dann dessen, was Friedliche Revolution oder Wende oder wie auch immer genannt wird. Die haben ja am 16.10. dann schon von den Montagsdemonstrationen berichtet, also als erstes DDR-Medium direkt das aufgegriffen und haben dann all das, was sowieso schon an Potenzial da war, rasant zu einem extrem interessanten und in diesem Wirren der Zeit berichtenden und zwar auch im Sinne eines ja selber verwirrten und involvierten Betroffenen berichtenden Medium gemacht. Und das war für mich eigentlich Identität, kann man fast sagen. Hm. Man hat sozusagen gemeinsam sich ja einerseits in diese, ja, wie sich herausstellt, Illusion begeben, also jetzt da vielleicht eine neue DDR-Gesellschaft zu bauen, als eben dann diese ganzen Veränderungen aufgenommen, die auf einen zukamen und hat das gemeinsam begleitet, wahrgenommen, begleitet eben durch auch einen extrem guten Soundtrack. Also sie haben natürlich auch sowas wie Pop, Mainstream gespielt, aber eben auch im Tagesprogramm interessante, frische Sachen abgebildet. Sie waren ja sehr schnell auch dabei, elektronische Sachen, Techno und sowas alles mit abzubilden. Da waren sie auch Vorreiter. Und insofern wäre das ein extremer Schlag gewesen, wenn das dann wirklich weg gewesen wäre. Nun hat sich das ja binnen 24 Stunden, wie wir dann natürlich auch nochmal erzählen werden, erledigt, was eben gezeigt hat, was es dort auch für ein Potenzial gab unter dieser Hörerschaft, was so auch keiner vermutet hätte. Also auch die D64-Leute waren wohl sehr überrascht, dass die Menschen bereit waren in dieser Zeit, wo man ja ganz vieles verloren hat. Die ersten Kündigungswellen liefen und man musste sich orientieren. Es war ja kurz vor der offiziellen Wiedervereinigung, man hatte zwar schon Westgeld, die Dinge rollten also auf einen zu, überrollten ein. Es hätte auch gut sein können, dass im Grunde genommen die Hörerschaft sagt, okay, ja, Gott, jetzt ist das nächste Ding halt weg. Gut, muss man klarkommen, so wie man vielen anderen Dingen klarkommen musste. Und es war aber nicht an dem. Also man hat es geschafft, das zu kippen. Es war wahrscheinlich auch rechtlich einfach ein bisschen wackelig, was sie da versucht hatten. Und es gab ja auch andere Kräfte, die da natürlich auch was zu sagen haben wollten. Also die entstehenden Rundfunk Gremien, der dann irgendwann kommenden neuen Länder, in Berlin ganz spezifisch der SFB, in so einer Konkurrenz zum RIAS, der eben auch gucken musste, wo er bleibt, weswegen ja diese komische Aktion eben auch mit dem RIAS passierte. Und dieses Potenzial der Hörerschaft für Protest hat sich dann ja im Jahr 91 dann wirklich entwickelt, dann mit der Gründung des ersten Vereins, ja, es ist eine höhere Initiativen und es wurde ja eine ganz breite Bewegung. Und das, was wir am Freitag machen, zusammen mit Heiko Hilker, der in Dresden einer der führenden Köpfe dieser Bewegung war. Dresden spielte eine ganz wichtige Rolle, auch durch diese Sonderlage. Und da einte sich das insofern, als das also im Nordosten, wo ich war, und in Dresden ja eben auch die Empfangslage so schlecht war, was einen noch stärker natürlich an DT64 gebunden hat, neben all den Sondermomenten, die DT64 an sich schon mitbrachte. Und Heiko Hilker hat dann später auch eine Karriere als Medienpolitiker gemacht, also hat eine konsequente Fortsetzung dieser Aktivitäten hingelegt, die DT64-Initiative in Dresden, viele, viele Jahre danach auch noch Sputnik begleitet, was ja dann die DT64-Rettungs- und Schrumpfungsvariante dann beim MDR darstellte. Also wir werden darüber reden, verstehen das aber beide als Auftakt für eine Aufbereitung dieser Bewegung, die es dann vor 30 Jahren, also dann im nächsten Jahr, dann vor 30 Jahren gegeben hat. Das ist eine wirklich breite soziale Bewegung, quer durch die 5 neuen Länder, wie es dann hieß, und eben auch in den Randgebieten. Und eine, die erstaunlicherweise dann zumindest zu einem großen Teil erfolgreich war, weil man hat es ja gerettet. Nicht für das ganze Territorium und dann über die Jahre hinweg auch nicht mehr in der Gestalt, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Es ist einer der seltenen Fälle, wo man in gewisser Weise gewonnen hat. Auch wenn wir in Mecklenburg-Vorpommern als Erste alles verloren haben, weil für uns gab es nicht mal dann sowas wie Rockradio B für Brandenburg, wo die 64-Leute dann gelandet sind, sondern wir wurden bestraft mit Enjoy. Jugendradio neuen Typus.
Irgendwann war Sputnik halt auch auf Mittelwelle und dafür war es für mich irgendwie auch dann verschwunden so ein bisschen. Ich konnte es dann auch nicht mehr richtig empfangen. Also für wann hat denn das für dich aufgehört, so dass DT64 oder Sputnik dann so eine Rolle gespielt hat für dich als Medium?
Na, einerseits haben wir probiert, das halt über Mittelwelle reinzukriegen. Das ging dann einigermaßen mit den üblichen Schwankungen, die man da so hatte und den Rauscheffekten. Ich habe sogar mal in Österreich auf einem Berg es empfangen können. Und dann wurde es ja relativ schnell aufgeschaltet im Kabel oder eben über Satellit. Und dann haben wir dann aber auch nur noch spezifische Sendungen eigentlich gehört. Dazu gehörte vor allen Dingen Grenzpunkt Null. Grenzpunkt Null hat noch bei DT64 angefangen, ich glaube im Januar 92. Und als es dann schon Mittelwellenbetrieb war und ja bis 1998 bei MDR Sputnik gesendet, die Sendung von Rex Joswig, der mit seinem Label Peking Records dann ja auch Ende 1990 die Compilation Systemausfall veröffentlicht hat, die wiederum so eine Art Widmungs-Compilation zu DT64 wurde. Hm. Und wie diese Umstände zustande kam, warum das dann eine DT64-Compilation wurde und so weiter, das erklären wir unter anderem auch am Freitag.
Hm. Wann geht das los am Freitag in der NATO?
In der NATO 20 Uhr. Natürlich mit einem extrem limitierten Platzkontingent. Also es empfiehlt sich, rechtzeitig da zu sein. Naja, Abstandwahrung im Saal diktiert und entsprechend also nur ein gewisses Limit in den Saal kommt. Also 20 Uhr fängt es an und wir werden auch ganz pünktlich anfangen, weil Heiko Hilker danach noch nach Dresden zurück muss.
Hm. Ja, da kann man gespannt sein. Interessant ist ja wirklich auch, dass damals ein Medium so wichtig sein konnte, dass es so massive Proteste gab. Ich habe hier Bilder von einem Hungerstreik, der damals durchgeführt wurde gegen die Abschaltung, gegen den Medienputsch. Die hatten dann ein Schild. Und in Dresden gab es Proteste mit über 10.000 Teilnehmern, in anderen Städten auch, sogar in Westdeutschland, in Kassel gab es eine Kundgebung mit ungefähr 10 Teilnehmern, aber immerhin vor dem Rathaus. Und ja, also vielleicht ist das auch was Interessantes, dass ein Medium so eine Strahlkraft dann ausüben kann, halt, dass es halt so eine wichtige gesellschaftliche Funktion hat.
Ja, also für mich war das, also ich war jetzt ja nicht nur in dem Sinne Hörer, der ja fast schon in so einem Suchtverhältnis stand, sondern also für mich persönlich ist DT64 dann auch das Paroktikum, im Grunde auch das Sprungbrett, um dann später auch in Medien aktiv zu sein. Also ich habe 1990 im August das Reading Festival besucht in Großbritannien, ein ganz wichtiges Indie-Festival, und zusammen mit einem Freund dann einen Bericht gemacht, also eine zweistündige Sendung zu diesem Festival. Und eigentlich hatte das mein Freund Robert Richter aus Berlin mit Lutz Schramm klargemacht, aber der konnte an dem ersten Tag nicht, weil er einen Job in London hatte und sich so überhaupt diesen Aufenthalt dort finanzierte. Und so habe ich dann den Freitag beschrieben. Das war das erste Mal, dass ich also einen Musiktext, abseits von Briefen, die man so an Freunde über Konzerte geschickt hat, wirklich etwas für die Öffentlichkeit verfasst habe. Und dann ist es so, dass ich eben auch klar Teil einer DT64-Hörerinitiative dann in Greifswald wurde, die eben auch zum Anfang relativ klein war, aber dann auch wirklich wuchs mit einem sehr interessanten Querschnitt eben auch an Leuten, die dort beteiligt waren, aus ganz unterschiedlichen Motivationen eben. Also Leute, die aus der Subkultur kamen und ihre Spezialsendung verloren haben, aber eben auch Leute, die teils aus einer Ostnostalgie gehandelt haben, Leute, die aus dem allgemeinen Gerechtigkeitsgefühl heraus gehandelt haben oder andere, die auch an dem Aktionismus interessiert waren, weil endlich mal was passiert. Und aus dieser Hörerinitiative heraus haben sich eigentlich die beiden Strukturen, die mein Leben bis heute in gewisser Weise bestimmen, entwickelt. Nämlich einerseits ein Dub-Reggae-Soundsystem namens Al-Hakka. Alle, die dort zum Anfang involviert waren, waren in dieser Hörerinitiative. Und eben Zonik, was ja bis heute so eine Publikationsplattform, wie das jetzt hier Sprachregelung darstellt, klar, eine Sendung hier bei Radio Blau und dann übernommen von verschiedensten Sendern. Also ich bin jetzt sozusagen auch im Radio seit vielen, vielen Jahren. Auch eigentlich eine konsequente Entwicklung. Und da habe ich eben denjenigen, mit dem ich dann Zonit begründet habe, so einer Zwischenstufe einer Stadtzeitung, die wir dann aus der Hörerinitiative herausgegründet haben, die ein Stadtstreicher hieß, nach einer Radiosendung bei DT64, aus dann in Ausgliederung sozusagen dann Zonit begründet 1993. Also insofern, beide Dinge sind direkte Ableitung dieser DT64-Hörerinitiativen, und insofern ist also mein Schicksal doch arg geprägt.
Ja, es ist auch eine wichtige Sache, dass die Freien Radios haben sich dann irgendwann auch im Osten gegründet. Das war dann aber später, also Radio Frei war so eins der ersten, glaube ich. Und es gab auch ein paar Piratenradioversuche, glaube ich, in Dresden. Sogar Coloradio hatte so Piratenradio-Ursprünge. Und das wäre auch mal eine interessante Sache, die Ursprünge der Freien Radios halt und die Beeinflussung durch das Wirken von DT64 da zu untersuchen, weil da doch bestimmt einige Aktivisten oder Aktivistinnen aus der DT64-Hörerinnenschaft dann halt vielleicht zu den Freien Radios auch übergegangen sind, weil das doch eine ähnliche Freiheiten versprochen hat, eben Dinge zu senden, die einen persönlich auch was angehen oder so.
Ja, also diese Vermutung teile ich. Wir beide sind in gewisser Weise Beispiele dafür. Und dieses Projekt, das es jetzt zu entwickeln und zu beantragen gilt fürs nächste Jahr, soll unter anderem auch diese Fäden aufgreifen und gucken, inwieweit sich aus den Hörerinitiativen, es waren wohl über 80, dann solche Dinge eben abgeleitet haben, so wie jetzt für mich persönlich Zonit, aber eben auch die Wege hin zu den Freien Radios und so weiter. Also das ist eines der Ziele, neben der grundsätzlichen Aufbereitung, um auch aufzuzeigen, wie sich die Dinge sowohl in größeren Städten als eben auch, ja, auch in der totalen Provinz, wie in Greifswald, entwickelt haben. Und hineinzuleuchten in diesen, dann eben, wie schon gesagt, seltene Moment, dass man zumindest partiell dann auch gesiegt hat, oder eben die Traurigkeit in Mecklenburg-Vorpommern, dass man eben als Erste dann abgehängt wurde. Also wir waren September 91, als dann feststand, dass die 64 vom MDR übernommen wird und insofern gerettet, im Sender in einer Lepperstraße, und wurden auch interviewt. Und das war natürlich fast schon paradox, weil man da saß und sich umgeben sah von Leuten, die also eine Happiness ausstrahlten und die Sektflaschen köpften, und eben jetzt nicht nur, weil Silvester anstand, sondern eben, weil man überlebte. Und für uns stand aber fest, dass wir zurückfahren nach Greifswald und einfach diesen Sender nicht mehr hören können, dass es für uns vorbei ist. Das war schrecklich.
Ja, also die Umbrüche 89, 90, die haben ja auch quasi so eine Art mediale Freiheit versprochen oder waren im Osten auch so eine Art Aufbruch zu was, was dann der Westen aber auch nicht einlösen konnte irgendwie. Und das ist vielleicht bis heute auch ein Problem, dass danach eigentlich auch nichts mehr, also diese ganzen Erwartungen, die da im Oktober 89 wahrscheinlich noch im Umschwung waren und die DT64 dann irgendwann vielleicht ganz gut abgebildet hat oder so, das konnte dann der Westen irgendwie auch nicht einlösen, halt, weil die westdeutschen Radiosender, die waren auch ziemlich altbacken mit einigen Ausnahmen. Also das vielleicht bis heute sogar, dass man immer noch auf ein gutes Medium wartet, und gerade im heutigen Mediensterben, halt, die Specs hat ihr Erscheinen eingestellt. Ja.
Ja, es war ja auch so, dass es sowas wie Message zum Beispiel gab, aus Leipzig kommt, ein Fanzine, das ich glaube im Juni 1990 an den Kiosk ging, und dann gab es die neue Musikinformation, was ein Versuch war, quasi den britischen NMI zu kopieren als ein ostdeutsches und dann in der Hoffnung natürlich auch übergreifendes Popkulturmedium. Die beiden fusionierten dann zur NME Message. Das war im Grunde genommen sowas wie das Print-Sprachrohr. Und das ging dann auch 1993 pleite, als dann DT64 umgetauft wurde in Sputnik. Und zwar in Teilen auch DT64 noch weiter repräsentierte und das fortschrieb. Aber dann in den fortlaufenden 90ern wurde es ja umstrukturiert, also oder reformiert, hörerfreundlicher gestaltet, und hat eben mit dem, was DT64 darstellte, heute überhaupt nichts mehr zu tun. Also wenn es ein Radio gibt, wo diese Tradition vielleicht so einigermaßen noch nachvibrieren, dann ist es vielleicht Radio 1 in Berlin, wo ja auch Leute wie Holger Lukas, der die Sendung Freistil macht, die hat ja noch bei D64 begonnen. Oder Olaf Zimmermann, der die Elektronik-Sendung macht, der auch bei D64 schon Elektronik gemacht hat, also wo solche Leute noch weiter wirken können. Aber andere, Lutz Schramm vom Paroktikum, ist zurückgestuft worden zum Radiotechniker, der er auch war von der Ausbildung her. Aber auch nicht freiwillig, einfach weggewischt. Oder Ronny Galenzer ist degradiert worden zum Kulturredakteur bei Fritz, was ja fast ein Witz ist. Also wo ist die Kultur bei Fritz? Also das ist schon bitter, wie dann Linien einfach abgeschnitten wurden und damit eben auch andere Sichtweisen, die eben fehlen in diesem vielstimmigen Chor der Medien. Und das, was du schon gesagt hast, klar, Spex, aber auch viele andere haben sich einfach schwer getan damit, den Osten überhaupt nur wahrzunehmen und dann vielleicht das, was dort passierte, ansatzweise zu verstehen.
Ja, viele Utopien sind halt an den Markterwartungen und an den Marktbedingungen, an den Umbrüchen dann gescheitert halt, und das war auch vielleicht eine Sonderbedingung, unter der DT64 damals gelaufen ist, dass eben der Staat die DDR nicht mehr so stark mit der Keule auf es eingehauen hat als Medium dann 1989, 90, und plötzlich das ein Medium war, das relativ frei agieren konnte, das nicht so stark auf Hörererwartungen da eingehen musste. Also eine historische Situation, die dann vielleicht auch einfach vorübergegangen ist.
Die Frage steht natürlich im Raum, was wäre geworden aus DT64, wenn es zum Beispiel dann auch ein Privatradio, was ja eine der Varianten war, geworden wäre. Also man hätte sich dann irgendwann natürlich anpassen müssen, weil ob man diese 1 Million Hörer, die DT64 damals hatte, täglich weiter hätte halten können, das ist ja fraglich. Aber das ist alles spekulativ.
Ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei Alexander Pehlemann, dem Herausgeber der Zonic und auch Macher der Zonic-Sendung hier immer mittwochs alle 2 Wochen bei Radio Plau.